Das erste Halbjahr war an den Märkten alles andere als langweilig. Welche Entwicklungen waren besonders interessant? Welche Risiken bleiben? Und worauf steuern wir im zweiten Halbjahr zu? Mehr dazu in unserer heutigen Folge. Die Inhalte dieses Podcasts sind persönliche Einschätzungen der Sprecherinnen und Sprecher und können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Finanzprodukte neben Chancen auch mit Risiken verbunden sind. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Geld, Fonds, Börse und Co. Wir machen heute einen kompakten Marktcheck, nachdem die erste Jahreshälfte schon wieder hinter uns liegt. Was hat das erste Halbjahr geprägt? Warum waren die Börsen trotz vieler Risiken so robust? Und was könnte in den kommenden Monaten entscheidend werden? Dazu begrüße ich heute meinen Gesprächspartner Gerold Permoser, der Chief Investment Officer hier bei uns bei der Erste Asset Management. Gerold, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Frage direkt rein. Gerold, wenn du das erste Halbjahr in einem Satz oder in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was war aus deiner Sicht die wichtigste Botschaft oder die Kernbotschaft an den Märkten im ersten Halbjahr?
Ja, wenn ich nur einen Satz hätte, würde ich sagen, Ruhe bewahren. Das ist ein sehr kurzer Satz. Ich kann mich erinnern, ich war über den Jahreswechsel bei der Familie in Brasilien. Und als wir am 3. Jänner aufgewacht sind, dann waren die Fernsehbilder schon da von Nicolas Maduro, der von den Amerikanern, wie soll man es nennen, entführt wurde und nach New York gebracht wurde. Und das Jahr dann entsprechend schon mit Aufregung gestartet, immerhin ein direktes Nachbarland von Brasilien. Und das, glaube ich, ist in der Schlagart dann weitergegangen. Der Irankrieg ist dann dazugekommen, also wieder Aufregung pur und diesmal an einer neuralgischen Stelle für die Weltwirtschaft. Und nichtsdestotrotz stehen wir heute zur Jahresmitte bei eigentlich sehr, sehr attraktiven Erträgen. Und das ist eine Überraschung und das war das ganze Jahr über eigentlich das bestimmende Element. Und wir sind sehr oft gefragt worden, naja, angesichts dieses Umfelds, da muss man doch rausgehen aus den Assets. Und es hat sich wieder mal gezeigt, Timing the Market ist nicht so wichtig als Time in the Market. Man muss einfach dabei bleiben, man muss einen kühlen Kopf bewahren, man muss Analyse walten lassen und dann entsprechend auch die entsprechenden Akzente setzen.
Ruhe bewahren ist ja wirklich ein sehr schöner Satz, ein sehr schönes Motto. Bringt mich auch gleich zu meiner zweiten Frage, weil doch viele Anlegerinnen und Anleger ja so ein wenig das Gefühl haben, die Weltlage ist doch schon sehr unsicher. Also du hast es auch schon angesprochen, Irankrieg, Zölle, geopolitische Spannungen. Davon haben wir genug von diesen schlechten Nachrichten gehört im ersten Halbjahr. Gleichzeitig liefen, wie du gesagt hast, die Märkte im Großen und Ganzen doch sehr robust. Jetzt vielleicht ein wenig übertrieben formuliert, wer liegt denn hier jetzt falsch? Sind die Märkte zu optimistisch oder reden wir, wird das Umfeld generell zu schlecht geredet?
Ich glaube, dass man da grundsätzlich unterscheiden muss zwischen dem, was plakativ in der Zeitung steht und was die Märkte bewegt. Und dazu gibt es auch eine Menge von Studien, beginnend in den 70er Jahren. Und es wurde time and again bewiesen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wenn man sich die größten Ausschläge auf den Märkten anschaut, dann sind es üblicherweise nicht Tage oder Zeiträume, in denen weltpolitisch interessante Dinge passieren, sondern es sind Ereignisse, die einfach Einfluss auf die Märkte haben. Steuergesetzgebung ändert sich, Gewinne brechen ein oder ähnliches. Heißt nicht, dass es immer rational abläuft, aber es sind in der Regel nicht Themen, die uns als Staatsbürger, als Menschen, als politisch interessierte Menschen interessieren. Und das war auch diesmal so. Wenn man zu Beginn des Krieges auf die Vergangenheit geschaut hat, dann waren in den letzten Kriegen, die halt seit dem Zweiten Weltkrieg passiert sind, eigentlich während dieser Phasen nie wirklich Einbrüche auf den Märkten zu sehen. Eine Ausnahme, Yom Kippur, aber ansonsten eigentlich immer recht gute Phasen und so war es auch diesmal. Die Lehre daraus ist, dass es nicht unbedingt was die Unternehmen bewegt, die Gewinne treibt und letztendlich zählen diese Faktoren. Und auch etwas, was man dieses Mal sieht, wenn man so im Nachhinein, nachdem es ja die jüngste Vergangenheit ist, sich anschaut, es sind halt andere Faktoren, die dazukommen. Der AI-Boom, der ist in einer Statistik halt nicht drinnen, aber der war zeitgleich der Fall und hat natürlich die Unternehmen und die Gewinnsituation getrieben. Ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, erwähnen muss, ist, dass wir uns in einem Umfeld bewegen, das durch diese geopolitische Unsicherheit geprägt bleibt. Wenn man sich Geoökonomie anschaut, also wie sich politisches Umfeld ökonomisch auswirkt, dann ist es einfach so, früher gab es eine Welt mit einem Hegemon, dieser Hegemon zieht sich zurück, die USA, und dieser Hegemon hat externe Effekte geschaffen, indem er Regeln durchgesetzt hat, indem er dafür gesorgt hat, dass alles in ruhigen Bahnen läuft. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Entsprechend gibt es jetzt viel mehr Unruhe als in der Vergangenheit, ökonomisch relevant, und das wird sich auch nicht ändern, nach vorne geblickt. Die Frage ist, in welche Art von Weltordnung wir da reinkommen. Ist es ein bipolares System, USA, China? Ist es ein getrenntes System, in dem sich Blöcke bilden? Ist es ein multipolares System, vielleicht mit 5 Playern, Europa, Russland, Indien noch dazu? Also das wird man sehen, aber sagen von diesem von dieser hegemonialen Welt gehen wir weg, und entsprechend, das ist mit Textbuch zu erwarten, wird die Unsicherheit größer. Und innerhalb von dem muss man auch dazu sagen, wenn man etwas 30, 40, 50 Jahre nicht mehr erlebt hat, dann wirkt es sich anders aus. Jetzt haben wir die Ukraine gehabt, wir haben jetzt den Iran gehabt. Also diese Ereignisse, glaube ich, werden dann auch anders verarbeitet, als sie halt beim ersten Mal verarbeitet werden. Und das trägt auch dazu bei, dass man viel schneller wieder Ruhe ins System bekommt.
Also ähnlich eigentlich wie bei den Zollankündigungen, die ja auch immer wieder in Wellen gekommen sind, gefühlt. Beim dritten Mal war es dann schon nicht mehr so tragisch, die Marktreaktion, weil sich jeder schon ein bisschen darauf eingestellt hat, dass das dann vielleicht doch nicht so kommt oder so bleibt.
The first cut is the deepest.
Sehr schön gesagt, ja. KI-Boom, haben wir schon gehört, spielt ja auch eine große Rolle. Da gibt es ja auch in dieser Hinsicht einige IPOs, die in der Pipeline sind, also im Sommer jetzt auch schon angemeldet wurden. Könnte jetzt vielleicht bis Jahresende noch folgen, vielleicht auch danach erst. Trotzdem auch ein großes Marktthema natürlich. Was erwartest du dir von diesen anstehenden Börsengängen dieser KI-Player?
Ich muss unterscheiden generell das Thema Börsengänge und dann, wer kommt auf die Börse, was sind das für Unternehmen? Ich glaube, was man vom Umfeld her eigentlich erwarten sollte, ist, dass mehr an die Börse drängt, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wenn man sich das in ökonomischen Zusammenhängen anschaut, dann gibt es einfach sehr gute Prädiktoren, vergangene Performance, Bewertung am Markt, Zyklus, Financial Conditions, alles das deutet darauf hin, dass es mehr IPOs zurzeit geben sollte, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und wenn man das mit einer Regression durchrechnet, dann sollte man halt in eine Größenordnung kommen, die deutlich höher ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn man sich anschaut, was in der Pipeline ist, an Unternehmen, die jetzt schon gesagt haben, sie denken an einen IPO oder vielleicht schon angemeldet haben, dann ist es so, dass über das Maß, das zu erwarten war, hinaus mit IPOs zu rechnen ist. Wenn man SpaceX gibt, habe ich die Zahl von 4.000 Milliarden in einem Report zuletzt gelesen, also eine wirklich beachtliche Zahl. Und wenn man die mit der Historie abgleicht, dann ist es so, dass das auch in den letzten 30, 40 Jahren einfach herausragt. Ich glaube, was da der Unterschied ist, ist nicht, dass es mehr sind, sondern was besonders ist diesmal, ist, dass es vor allem drei sehr große Unternehmen sind, SpaceX, OpenAI und Anthropic, die an den Markt kommen, und danach Databricks.
Hinweis: Die hier genannten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Das sind alles Unternehmen, die im KI-Ökosystem eine große Rolle spielen und teilweise, wenn man OpenAI nimmt, ja sagen, synonym damit sind, weil ChatGPT ist für die meisten sichtbar der Beginn des AI-Zeitalters gewesen. Also von daher sind es besondere Unternehmen, die an den Markt drängen, und dann wieder eine Besonderheit, die aber auch vom allgemeinen Hintergrund gesehen werden muss. Es sind Unternehmen, die besonders groß sind, besonders teuer bewertet sind und besonders von der Marktkapitalisierung wertvoll eingeschätzt werden. Das ist einerseits wieder eine generelle Entwicklung, weil durch die Private Markets Unternehmen sehr, sehr lange private finanziert werden und entsprechend typischerweise jetzt immer mehr Unternehmen in einem viel, in einer späteren Phase viel ältere, solidere Unternehmen auf den IPO-Markt kommen. Also das ist was Allgemeines. Die drei sind halt besonders, weil sie wirklich am Kern dieser AI-Entwicklung stehen, die wir derzeit haben. Also das macht sie nochmal besonders. Und weil die halt so groß sind und so gut bewertet werden, ist das Volumen entsprechend nochmal größer, als es halt durch das Umfeld eigentlich sein sollte. Also das macht die Besonderheit aus. So, der Punkt. Frage, was bedeutet das? Wie wirkt das auf die Märkte? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Und da weiß man aus der Vergangenheit, dass wenn die IPO-Tätigkeit steigt, der Markt auch Zeit braucht, um das zu verdauen. Ich glaube, verdauen ist da wirklich der beste Ausdruck dafür. Das heißt nicht, dass man danach Arbeiten einstellt, aber ein bisschen ruhiger angeht. Und wenn ich es jetzt immer als Hausnummern sagen darf, das sind jetzt keine echten Zahlen, aber man macht halt dann nicht mehr vielleicht 10%, sondern nur mehr 8% unmittelbar darauf, weil der Markt halt dieses Volumen herunterbringen muss. Und das sieht man im Durchschnitt über die Zahlen der letzten Jahre schon. Allerdings bei den IPOs muss man halt immer aufpassen, weil die Durchschnitte ein Stück weit verfälschen. Es gibt halt immer welche, die wirklich herausragen. Also wenn man die drinnen hat, dann kann man sich natürlich trotzdem glücklich schätzen und sehr, sehr gute Erträge machen.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, drei Dinge nennen müsstest, auf die man jetzt im zweiten Halbjahr ganz besonders achten müsste als Anlegerin, als Anleger. Also was wird wirklich wichtig im zweiten Halbjahr? Was wäre das?
Ja, also ich denke, das sind die Themen, die uns eigentlich das ganze Jahr schon begleiten. Ein Thema ist natürlich, wie es rund um die künstliche Intelligenz weitergeht und vor allem, wie sich das auf die Gewinnsituation der Unternehmen auswirkt. Die Gewinne im heurigen Jahr wachsen prächtig und entsprechend ist natürlich die Frage, kann das Wachstum A geliefert werden, dann kann das Wachstum auch nochmal gesteigert werden. Und das hängt unmittelbar mit dem KI-Thema zusammen. Das zweite große Thema, was uns jetzt auch schon länger beschäftigt, ist Donald Trump und alles rund um Donald Trump. Und ich glaube, das kann man auch noch ein bisschen konkreter machen. Am 3. November stehen ja auch die Midterms in den USA an und rund um die Midterms wird es auch wieder einiges an Aufregung geben. Darf ich nur drei sagen?
Ja, leider nur drei. Mehr als drei geht nicht. Man muss ja immer besonders plakativ sein, logischerweise. Stichwort plakativ. Der Titel unserer Folge lautet ja auch Märkte im Halbzeitcheck. Wenn wir jetzt vielleicht beim Fußballbild auch bleiben. Die erste Halbzeit ist gespielt an den Märkten. Jetzt geht es um die richtige Aufstellung für die zweite. Also wenn wir jetzt uns gedanklich vorstellen, du bist der Coach, du musst jetzt das Portfolio ideal für die zweite Halbzeit aufstellen. Wo würdest du jetzt für das restliche Jahr so das bessere Chancen-Risiko-Verhältnis sehen? Ist das eher Europa, USA, Emerging Markets, Aktien, Anleihen? Wie würdest du da aufstellen sozusagen?
Ich denke, vom Umfeld her ist es ein gutes Umfeld. Die Wirtschaft wächst robust. Wenn man sich anschaut, der Krieg im Iran hat, was die Wachstumserwartungen in den G20 betrifft, eigentlich kaum großartig zu Abstrichen von den Erwartungen geführt, die man schon zu Jahresbeginn hatte. Die Ausnahme ist vielleicht Saudi-Arabien aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ansonsten ist eigentlich die wirtschaftliche Lage immer noch gut. Den Unternehmen geht's gut. Von daher sollte man jedenfalls in Aktien und in risikobehafteten Assets investiert sein. Gleichzeitig die Straße von Hormus, man kann sich jetzt mit einer Margarita hinstellen, ist offen, ist nicht offen, ist offen, ist nicht offen. Und die Frage ist, wo man am Ende landet. Also die Unsicherheiten sind einfach nach wie vor da und nach wie vor groß. Von daher ist es, glaube ich, sinnvoll, eine Aufstellung irgendwo in der Mitte zu haben. Man muss sich einfach auf unterschiedliche Spielsituationen vorbereiten. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund, uneingeschränkt in die Offensive zu gehen, um im Bild zu bleiben oder komplett auf Catenaccio umzuschalten. Das ist jetzt nicht das Thema. Ich glaube, man muss einfach eine Aufstellung wählen, die für jede Art von Umfeld geeignet ist. Also man muss in den Risikoassets drinnen bleiben, man darf aber nicht den Kopf verlieren.
Also um es zu verkürzen, weder italienisch noch brasilianisch gut ausbalanciert und ausgewogen. Und man muss natürlich auch immer berücksichtigen, jegliche Investitionen sind auch mit Risiken verbunden, auch an dieser Stelle nochmal erwähnt.
Natürlich, ich würde es gar nicht auf Brasilien und Italien verkürzen. Das Schöne bei uns ist ja, wir können ja weltweit investieren. Und ich glaube, die Mannschaft, die ich mir da zusammenstelle, die würde wirklich von überall was drinnen haben, also gut diversifiziert sein. Und ich glaube, das ist auch was man die letzten Jahre immer ein bisschen unterschätzt. Also würde man jemanden schnell fragen, Europa, USA, die letzten 6 Monate, die letzten 18 Monate, die letzten 24 Monate, das war in etwa immer das Gleiche. S&P 500, Stocks 600. Also nur gefühlt hat es sich anders angefühlt. Und ich denke, dass hier Diversifikation wichtig ist. Emerging Markets haben auch dieses Jahr gut funktioniert. Also die Themen, auch das KI-Thema, das wird immer breiter. Wir haben die Hyperscalers im Kopf, wir haben jetzt die AI-Labs im Kopf, aber es gibt ja auch Unternehmen, die quer durch die Regionen davon profitieren. Auch in Österreich haben wir Unternehmen, die an diesem Business teilhaben und dazu beitragen. Entsprechend Diversifikation ist wichtig und wir sind auch quer über die Welt investiert und nicht nur in den USA. Also muss man wirklich dazu sagen, ist immer ein großes Thema. Dann kann man wieder in Europa reingehen. Ja, wir sind schon dort und dort sollte man auch sein und auch in den Emerging Markets.
Also gut ausgewogen und balanciert aufgestellt für die zweite Halbzeit. Das ist jedenfalls ein sehr gutes Motto für die restlichen 6 Monate. Gerold, vielen Dank fürs Dabeisein und diesen kompakten Ausblick. Und ich freue mich schon, wenn du wieder mal bei uns vorbeischaust.
Sehr gerne.
Ja, und an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Abo oder eine Bewertung. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.
Die Inhalte dieses Podcasts sind persönliche Einschätzungen der Sprecherinnen und Sprecher und können sich jederzeit ändern. Sie dienen ausschließlich allgemeiner Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Empfehlung dar.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keine Haftung übernommen. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Finanzprodukte neben Chancen auch mit Risiken verbunden sind. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.